Hallo bei der Biofleisch-Podcast, wo Haltung für Geschmack sorgt, dem Podcast der Plattform biofleischinfo.at. Heute schauen wir hinter die Kulissen der biologischen Forschung und zwar genau dorthin, wo Wissenschaft und landwirtschaftliche Praxis zusammenkommen, an die höhere Bundeslehr- und Forschungsanstalt Raumberg-Gumpenstein. Zu Gast ist Diplom-Ingenieur Dr. Walter Staats. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Sie leiten dort die Abteilung für Bio-Grünland und Ackerbau und beschäftigen sich seit fast 2 Jahrzehnten mit der Frage, wie biologische Landwirtschaft zukunftsfähig bleibt, gerade im Hinblick auf den Klimawandel. Dazu forschen Sie nicht nur, sondern Sie bewirtschaften auch selbst Bioflächen und wissen daher ganz genau, worauf es in der Praxis ankommt. Herr Staats, ich habe es eh schon gesagt, Sie leiten an der HBLFA Raumberg-Gumpenstein die Abteilung für Biogrünland und Ackerbau. Woran forschen Sie denn aktuell und was sind denn so die großen Themen, mit denen Sie sich gerade beschäftigen?
Ja, wie Sie schon erwähnt haben, wir sind in der angenehmen Situation, dass wir als Dienststelle des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft einen praktischen Betrieb haben, wo wir unsere Forschung durchführen können. Also dieser Betrieb hat 30 Milchkühe, sitzt in der nördlichen Obersteiermark im Bezirk Liezen. Und auf diesen Grünlandflächen führe ich dann auch meine Forschungen für die Betriebe durch, also für die Bäuerinnen und Bauern. Und ganz große Schwerpunkte, die wir hier machen, ist einmal die Weidehaltung, weil sie für die biologische Landwirtschaft eine sehr große Bedeutung hat. Aber auch die Frage, wie können wir unsere Wiesen und Weiden in so einem Zustand halten, dass sie auch mit den geänderten Rahmenbedingungen, die wir aktuell erleben, auch zurechtkommen.
Sie sprechen schon die geänderten Rahmenbedingungen an. Der Klimawandel verändert die biologische Landwirtschaft. Woran arbeiten Sie, damit Biobetriebe mit diesen Herausforderungen gut umgehen können, etwa beim Futter, bei der Bodenpflege oder wie gesagt bei der Weidehaltung? Wie kann man sich das vorstellen?
Also eine ganz markante Situation, die wir aktuell beobachten, ist vor allem im Alpenraum, dass durch die Klimaerwärmung die Vegetationsperiode länger wird. Das heißt, wir sind jetzt mit der Situation konfrontiert, dass wir ein produktiveres Grünland haben, produktivere Wiesen, produktivere Weiden und die dann auch öfters nutzen müssen. Und das stellt oft biologisch wirtschaftende Betriebe vor große Herausforderungen, weil wir dann teilweise nicht die hofeigenen Dünger zur Verfügung haben, um diese Wiesen so intensiv nutzen zu können. Das heißt, mich in der Forschung beschäftigt auch, wie können wir Wiesen für Biobetriebe etwas anders aufbauen, mit etwas anderen Pflanzen versehen, damit eine nicht so intensive Nutzung und trotzdem eine gute Futterqualität von diesen Wiesen auch erzielbar ist. Das ist eine der großen Fragen. Eine ganz weitere wesentliche, wichtige Frage, die indirekt, aber ich würde sagen sogar direkt mit dem Klimawandel, mit der Klimaveränderung zu tun hat, ist auch die Frage der Biodiversität. Für mich als leidenschaftlicher Mensch, der schon sehr lange, auch schon vor meiner Arbeit, die biologische Landwirtschaft begleitet hat und mich dafür schon sehr lange interessiere, war biologische Bewirtschaftung der Fläche und Förderung der Biodiversität immer Hand in Hand gehend. Und wir wissen auch aus der Forschung, dass je vielfältiger eine Wiese zum Beispiel aufgebaut ist, desto resistenter oder beziehungsweise desto toleranter reagiert sie gegenüber Wetterextremen und fällt im Ertrag zum Beispiel nicht so stark ab als sehr oder Flächenwiesen, die in ihrem Artenspektrum sehr eingeschränkt sind. Mhm. Und diese Frage der Förderung der Biodiversität und diese sinnvolle Verwertung von solchen Wiesen ist auch eine wichtige Fragestellung, mit der ich mich beschäftige und wo ich auch versuche, den Betrieben auch zu verdeutlichen, wie sie solche Flächen auch sinnvoll in ihrer Fütterung verwerten können. Aber die Klimaveränderung, die Klimaerwärmung geht nicht spurlos an uns vorbei und wir müssen unsere Wiesen, unser Grünland, auch die Weide sehr gut im Auge behalten und hier schauen, ob Optimierungspotenzial nötig ist.
Das ist alles sehr viel Theorie in Ihrer Arbeit und auch sehr viel Praxis gleichzeitig. Mhm. Mich würde es interessieren, wie kann man sich so einen klassischen Arbeitstag bei Ihnen dann vorstellen?
Ja, so ein klassischer Arbeitstag ist natürlich, auf meinem Betrieb arbeite nicht nur ich, sondern ich habe natürlich sehr viele Menschen, die dort auch beschäftigt sind, die in der Tierbetreuung, also die Tiere melken, die Tiere versorgen und auch die Versuche dann betreuen. Also das auch die Mitarbeiterführung ist ein großer Teil, aber, und das sage ich immer den Kollegen von der Universität, ich habe so einen schönen Arbeitsplatz, weil ich kann von meinem Büro direkt auf meine Versuchsflächen gehen. Und zum Beispiel eine der wesentlichen Arbeiten bei meinen Forschungsprojekten ist immer die Erhebung der Wiese, der Weide. Also wie setzen sich diese Bestände zusammen? Welche Arten sind da drinnen? Das nennen wir in der Fachsprache Bonitur oder Bonitieren der Fläche. Und diese Arbeit mache ich immer selbst. Weil damit bekomme ich von meinen Versuchen immer sofort die Rückmeldung, wie reagieren Flächen oder wie reagiert zum Beispiel eine viergeschnittene Wiese auf diese Behandlung oder auf jene Behandlung. Und ich mache diese Erhebungen immer vor jeder Nutzung, also vor jedem Schnitt und jedes Jahr natürlich. Also diese Versuche laufen ja meistens über 3, 4, 5 Jahre. Mhm. Und so bekomme ich immer einen sehr schönen Blick auch da, wie meine Versuche dann wirklich dann verlaufen, beziehungsweise was die Effekte sind, die ich bei der Anlage mir gedacht habe, eventuell zu sehen und was ist dann die tatsächliche Realität. Also dann natürlich auch im Büro Vorträge vorbereiten, Artikel zu schreiben, aber das ist auch immer schön, ich kann rausgehen und bin dann auf dem Betrieb, auf den Flächen, schau da natürlich auch, weil wir ja nicht nur Versuchsflächen haben, sondern schau auch die anderen Wiesen und Weideflächen an und gebe dann meinen Mitarbeitern auch meine Informationen weiter, wo ich dann sage, du, ich würde dort das so machen oder dort gehört das erledigt. Also auch ein bisschen so diese Koordinationseffekte. Aber für mich ist das auch eine ganz wichtige Arbeit, weil ich lerne sehr viel dabei und ich lerne immer mehr und immer weiter und man merkt halt auch sehr deutlich, dass also vor allem was die Klimaerwärmung betrifft, wir können auch im steirischen Ennstal und unser Betrieb liegt auf fast 700 Meter Seehöhe immer früher mit der Weide beginnen, weil die Vegetation einfach früher startet.
In welchem Zeitraum hat sich dieses Frühjahr ergeben?
Also im
Laufe wie vieler Jahre?
Ja, also ich würde sagen, in den letzten 20 Jahren beginnen wir sicher um einen Monat früher. Mhm. Also es ist doch deutlich merkbar, wenn man das über diesen Zeithorizont betrachtet.
Und eine Frage habe ich noch. Sie haben gesagt, Sie machen eben viele Versuche. Wie kann man sich denn, oder was wäre so ein Versuch? Vielleicht können Sie uns das ein bisschen verbildlichen.
Mhm. Also zum Beispiel, wir machen bei uns schon sehr lange Versuche zur Weidehaltung. Und das ist auf der Weide ist zum Beispiel das Feststellen, wie viel Futter wächst, da immer sehr schwierig, weil die Tiere fressen es ja weg. Da haben wir im Versuch, hat man meistens unterschiedliche Maßnahmen, die man testet. Und da habe ich jetzt zum Beispiel einen Versuch, wo ich die Weide mit zusätzlich Wirtschaftsdünger noch dünge, damit der Ertrag optimiert werden kann. Und da habe ich zum Beispiel unterschiedliche Düngermengen, die ich aufbringe. Aber damit wir dann den Ertrag messen können, haben wir uns so Weidekörbe gebaut. Also das ist so, kann man sich vorstellen, wie ein Würfel. Der ist ein Kubikmeter vom Volumen her, ist dann mit so einem feinen Maschendraht, also einen Gitterdraht umzäunt, damit die Tiere das nicht wegfressen können und auch nicht draufhüpfen können. Deswegen dieser ein Meter hoch auch. Mhm. Und diesen einen Quadratmeter, wenn dann ich entscheide, jetzt ist zum Ernten, das machen wir so im Schnitt, wenn das ungefähr so 10 bis 12 Zentimeter hoch ist, dann mähen wir das oder meine Mitarbeiter vor allem in erster Linie mit so Akkuscheren ab, dann wird das eingewogen und das wird von allen Parzellen gemacht, da habe ich da auf dieser Versuchsfläche dann so 48 von diesen Körben stehen und in jedem Korb ist eine andere Behandlung und dann wird das miteinander verglichen. Also es ist sehr aufwendig auch natürlich, bis man zu diesen Daten kommt und das machen wir dann 7-mal im Jahr und dann haben wir einen Jahresertrag. Also das heißt, da ist schon auch Leistung meiner Mitarbeiter dahinter und Mitarbeiterinnen dahinter, die da sehr engagiert das auch umsetzen und da machen. Und das sind dann Daten, mit denen ich dann weiterarbeiten kann, die ich dann Bäuerinnen und Bauern bei Vorträgen und Seminaren vorstellen kann und ihnen da Ergebnisse zeigen kann, was eine oder andere Behandlung für sie vielleicht bringen kann.
Gibt es da Erkenntnisse, die schon heute gut funktionieren, also Dinge, von denen Sie sagen, das könnte jeder Biobetrieb sofort umsetzen?
Ja, also vor allem was die Optimierung der Grünlandbewirtschaftung betrifft. Also ein Faktor zum Beispiel, der im Rahmen der Klimaveränderung sehr stark auf uns zukommt, ist, dass wir jetzt sehr stark mit Wetterextremen zu tun haben. Wir haben oft lange ausgebildete Trockenphasen, dann sehr lange Phasen mit viel Niederschlag, aber im Grünland sind hauptsächlich die Phasen, die lange trocken sind, ein riesiges Problem. Das Grünland, die Wiese, die Weide gehört zu den wasserbedürftigsten Kulturen, die wir in der Landwirtschaft eigentlich zur Verfügung haben. Also sie braucht sehr viel Wasser für das Wachstum. Deswegen steht Grünland traditionell in den niederschlagsreichen Regionen. Und hier ist es zum Beispiel sehr wichtig und wesentlich, dass wenn Trockenphasen sind, wir möglichst hohe Bestände haben, die den Boden beschatten, die den Boden kühl halten, damit möglichst wenig Verdunstung direkt aus dem Boden in die Luft erfolgt. Mhm. Und das kann man zum Beispiel bei der Weide sehr gut sehen. Hier sind zum Beispiel in diesen trockeneren Perioden Weideformen, die mit höheren Beständen arbeiten, wie zum Beispiel eine Koppelweide, günstiger als Standweidesysteme, wo man die Tiere sehr tief runtergrasen lässt. Weil nämlich diese Entwicklung der Pflanzen bzw. die Wuchshöhe der Pflanze ein Rückspiegel auch ist, wie viel Wurzeln Masse beziehungsweise im Boden ist und wie tief die Wurzeln hineingehen. Das heißt, wenn das Grünland oft geschnitten wird oder sehr stark verbissen wird durch die Weide, dann gehen die Wurzeln nicht mehr so tief hinunter und das ist natürlich dann ein Problem, wenn es sehr trocken wird. Da braucht man eher etwas in die Tiefe reichende Wurzeln und auch Bestände. Und hier ist es dann auch wichtig, dass wir in unserer Bewirtschaftung darauf reagieren und hier dann Reserven aufbauen für solche Extremphasen. Also das ist etwas, die Anpassung des Weidesystems, nicht mehr so intensiv runterweiden oder zum Beispiel, wenn wir eine Wiese schneiden, wo wir dann Heu oder Silage gewinnen für die Winterfütterung oder die Stallfütterung, dass wir die Bestände nicht zu tief mähen, also nicht unter 10, 8 Zentimeter runtermähen, weil das natürlich die Pflanzen sehr stark schwächt und der Boden nicht mehr so gut beschattet ist und der Wiederaustrieb für den nächsten Aufwuchs dann sich schwerer tut.
Das heißt, es geht manchmal einfach nur um ein paar Zentimeter und alles wäre ein bisschen einfacher oder gesünder.
Ja, genau. Mhm. Also es sind oft wirklich kleine Maßnahmen, die man setzen kann, schon jetzt am Betrieb. Mhm. Also ich verwende immer das Wort in meinen Vorträgen der Optimierung. Mhm. Es ist meistens nicht nur eine Stellschraube, an der ich drehen kann. Es sind sehr viele Stellschrauben. Ein anderes Thema wäre zum Beispiel, wir haben uns wenig Gedanken gemacht im Grünland, wie kann man Klee zum Beispiel gezielt fördern. Die biologische Landwirtschaft steht immer so vor dem Hintergrund, dass im Ackerbau wird immer gesagt, wir fördern Kleearten, weil wir diese Pflanzen unbedingt brauchen, benötigen, damit sie eben Stickstoff aus der Luft fixieren können und in unser System bringen. Im Grünland verfolgen wir diese Strategie nur indirekt, weil man meistens in intensiven Flächen hauptsächlich den Weißklee hat. Aber es wäre zum Beispiel auch eine sehr interessante Überlegung, gerade für Gemischbetriebe oder dort Betriebe, wo Flächen eine gewisse Ackerfähigkeit aufweisen, dass man auch Kleegras anbaut. Also Kleegras wäre eine sehr interessante Kultur fürs Grünland, für Biobetriebe, weil wir hier eine Kultur haben, die wir nicht so intensiv düngen müssen, zwar intensiv nutzen können, weil der Klee im Wurzelsystem die Fähigkeit besitzt, mit den Knöllchenbakterien eine Symbiose einzugehen und dann den Luftstickstoff raus zu fixieren und den dann in körpereigenes Eiweiß Eiweiß einzubauen. Und das heißt, wir haben ein sehr eiweißreiches Futter, was wir in der biologischen Milchviehfütterung oder Rinderfütterung auch oder Wiederkäuerfütterung generell sehr gut brauchen könnten. Das heißt, wir hätten hier eine sehr interessante Kultur, wo wir auch Nährstoffe in den Betrieb hineinbekommen und für die Tiere auch ein wertvolles Grundfutter bereitstellen können.
Und es wäre auch nicht so kompliziert, quasi diesen Klee auszusehen.
Na, also wenn die Technik in der Praxis ist vorhanden, also wenn man sich damit auskennt, im Ackerbereich wird das normalerweise auch gemacht, weil wir diese Kulturen unbedingt benötigen. Mhm. Aber hier und vor allem, wenn wir dann jetzt an Luzerne oder Rotklee denken, die haben tiefe Pfahlwurzeln. Das heißt, und wenn wir dazu Grasarten nehmen, die hochwachsen, dann wäre das auch zum Beispiel so eine Strategie, um mit trockeneren Phasen besser zurechtzukommen, weil die Wasserreserven in tieferen Bodenschichten sich erwachsen können und den Boden besser beschatten und hier deutlich höhere Erträge dann möglich sind auch.
Also das ist eigentlich wirklich ein ungenutztes Potenzial, kann man sagen.
Genau, und teilweise auch dann die Schwierigkeit, dass in gewissen Bereichen das nicht so ganz so möglich ist, wenn Umbruchverbot besteht. Also da müsste man sich mit anderen Hilfsmitteln, dass man sagt, man schlitzt oder fräst das in Streifen zum Beispiel ein, dass man das sich da behilft, um hier keine rechtlichen Probleme zu bekommen.
Eben ein ungenutztes Potenzial, auch bei der Weidehaltung haben wir schon was davon gehört. Gibt es noch irgendwelche ungenutzten Potenziale, die man aber vielleicht leicht umsetzen könnte?
Ja, also ein großes Potenzial sehe ich gerade in der Versorgung der Flächen mit Dünger. Am Biobetrieb, im Biogrünland, haben wir ja fast ausschließlich nur organische Hofdünger zur Verfügung. Also das ist im Rinderbereich eher selten Mist, sondern meistens haben wir heute Gülle, weil sich das aus der Tierhaltung, aus den tiergerechten Haltungssystemen eher ergibt. Also wenn wir Laufställe und so ansehen uns. Und diese Wirtschaftsdünger sind aber auf Biobetrieben limitiert, weil wir meistens auch die Tierbesätze, also das sprich, wie viele Tiere pro Hektar der Betrieb hält, ist im Biobereich eher gering. Und nur beispielsweise, dass man sich das vorstellen kann, wenn ich zum Beispiel eine Wiese viermal im Jahr mähe, was in Gunstlagen möglich ist, das ist auch für den Biobetrieb wichtig, weil wir nämlich sehr blattreiches Futter benötigen, damit die Tiere daraus im Vormagensystem die Bakterien dann das aufschließen können, gut aufschließen können, die Tiere dann das verdauen können und dann damit Milch und Fleisch produzieren können. Damit ich aber diese vierschnittige Wiese mit Düngern vom Hof sehr gut versorgen kann, bräuchte ich, das muss man jetzt umrechnen, das nennt man Großvieheinheiten in der Landwirtschaft, also man bräuchte 2 Großvieheinheiten pro Hektar, damit ich diese vierschnittige Wiese gut füttern kann sozusagen, also nicht die Wiese, sondern den Boden, damit die Nährstoffe wieder zurückkommen, die ich über die Nutzung entzogen habe. Und hier ist Herausforderung, dass Biobetriebe meistens um 1,5 oder darunter liegen. Das heißt, eine einheitlich gleichmäßig intensive Nutzung eigentlich gar nicht möglich ist. Und ich versuche in meiner Tätigkeit auch ganz stark das Konzept der abgestuften Grünlandnutzung zu kommunizieren, nach außen zu tragen oder zu erklären, warum das für gerade Grünlandbetriebe ein sinnvolles Konzept wäre. Abgestufte Grünlandnutzung bedeutet, dass ich einzelne Flächen intensiver bewirtschafte und andere extensiv. Extensiv heißt 2 Schnitte zum Beispiel, artenreiche Wiesen, wo ich dann wieder artenreiche Blumenwiesen zu etabliere, die ich so gut wie nicht düngen muss, wo ich mir Dünger spare, wo ich dann Futter für Tiere mit niedrigen Leistungen, das wäre Milchviehbereich, in der Zeit, wo sie keine Milch geben oder wenn sie noch keine Kuh sind, also in der so beim Anfüttern, wo sie viel Faser und wenig Energie brauchen. Und dieses Konzept der abgestuften Grünlandnutzung wäre auch so ein Optimierungspotenzial des Betriebes, weil er dann für einzelne Flächen mehr Dünger zur Verfügung hätte. Und weil nämlich, wenn es trockener wird oder wenn Trockenphasen da sind, dann wachsen Pflanzen auf gut gedüngten Böden besser, weil sie weniger Wasser saugen müssen. weil pro Tropfen Bodenwasser dann mehr Nährstoffe gelöst sind und die Pflanze ja im Grunde genommen nichts anderes als eine Wasserpumpe ist. Und wenn der Boden zum Beispiel sehr karg ist und wenig Nährstoffe drin gespeichert sind, dann muss sie sehr viel Wasser herpumpen und verbraucht dann sozusagen sehr viel Bodenwasser. Und das ist natürlich in Trockenphasen ungünstig.
Mhm. So eine Wissenschaft. Wow. Sie arbeiten auf der einen Seite sehr theoretisch, aber gleichzeitig auch sehr, sehr praxisnah, haben sehr viele Erkenntnisse. Wie kommt denn dieses Wissen eigentlich dann zu den Landwirten und Landwirtinnen? Was braucht es quasi, dass Ihre Forschung wirklich in der Praxis ankommt?
Da haben wir eine sehr schöne langjährige Tradition. Also wie Sie schon gesagt haben, ich darf ja seit 20 Jahren schon am Institut arbeiten und seit dieser Zeit haben wir zum Beispiel mit den Bioverbänden unterschiedlichster Organisationen sehr enge Kontakte. Es findet zum Beispiel bei uns am Institut zweimal im Jahr auch das Treffen der Bio-Grünland-Beraterinnen und Berater statt und wir sitzen mit ihnen an einem Tisch. Also die Kolleginnen und Kollegen sehen, was ich tue. Ich zeige ihnen meine Versuche. Wir reden immer miteinander und sie sind auch Impulsgeber für mich. Sie laden mich zu Veranstaltungen ein. Ich bin auf vielen Praxisbetrieben und das ist für mich die Inspirationsquelle. Wenn ich auf unterschiedlichen Betrieben ähnliche Problemfelder sehe, dann weiß ich, hier muss ich was tun. Hier muss ich etwas, einen Versuch daraus stricken, machen, ein Projekt daraus machen und dann Ergebnisse für die Praxis bereitstellen. Das ist einmal die eine Seite, dass wir direkten Kontakt zu den Fachberaterinnen und Beratern haben. Das andere ist, wir versuchen durch Veröffentlichungen, durch Vorträge, sei es in Präsenz oder auch online, dieses Wissen weiterzugeben. Ich bin vielfach bei Kursen dabei, bei Seminaren, wo wir immer mit den Praxisbetrieben zusammenarbeiten. Und das ist für mich eine sehr schöne Situation, weil ich da immer wieder auch Rückmeldung bekomme, ob das, was ich sage, in der Praxis ankommt und auch wirkt. Also das ist ja immer wieder schön zu hören, wenn Betriebe sagen, ah, er hat das ausprobiert und das hat bei mir wirklich funktioniert. Ja. Oder wenn es nicht funktioniert hat, dann muss ich dann nachschauen, was muss ich vielleicht anders machen. Und das ist eigentlich eine sehr schöne Situation, aber das kann nur funktionieren, wenn man draußen am Ort des Geschehens ist, also auf den praktischen Betrieben und die Flächen in unterschiedlichsten Bundesländern oder auch darüber hinaus dann sieht.
Ja, Sie müssen sich direkt anschauen, was brauchen die Landwirte und Landwirtinnen wirklich.
Genau.
Und eben, oft sind es kleine Schrauben, die man drehen muss mit großer Wirkung. Natürlich sind manchmal die Schrauben auch größer, aber genau. Wer es wirklich möchte, der wird es natürlich auch machen.
Mhm. Und das, was natürlich in meiner Situation auch noch gut dazu kommt, ist, dass wir eben diesen Betrieb haben. Ich kann auf unserem Versuchsbetrieb, Lehrbetrieb und Versuchsbetrieb, kann ich auch natürlich was ausprobieren. Weil wir natürlich hier dann die Möglichkeit haben, auf größeren Flächen einmal zu schauen, ob etwas, was im Versuch Effekte gezeigt hat, ob das vielleicht auf 1-2 Hektar auch so der Fall ist, wenn ich das jetzt im großen Stil anwende. Und da habe ich auch oft dann auch sehr schnell eine Rückmeldung, ob das so funktioniert. Und die beste Rückmeldung ist immer, ob die Mitarbeiter dann sagen, das hat gut gepasst. Also das ist dann meistens auch immer eine sofortige Informationsquelle.
Kommen manchmal auch Landwirte und Landwirtinnen zu Ihnen und sagen, Herr Staats, können Sie uns einen Versuch für das und das machen, basteln, wie auch immer?
Na, diese Situation ist eher selten. Es ist eher so, dass in so Gesprächen, bei Veranstaltungen, irgendwer dann einmal sagt, sollte jetzt einmal einen Versuch machen, also dass es erst dann so kommt. Aber eher, also ich sage einmal, in 98% der Fällen ist es so, dass ich Probleme wahrnehme und dann daraus einen Versuch mache, wo ich dann sehe, hier brauchen wir Daten, hier brauchen wir Informationen, damit wir dann Broschüren zum Beispiel erstellen können. Oder wir haben jetzt zum Beispiel auch in der letzten Förderperiode bei einem EEB-Projekt mitgearbeitet, wo es darum gegangen ist, Weide unter schwierigen Bedingungen umzusetzen. Da war zum Beispiel mein Arbeitspaket, wie kann man auf Ackerbaubetrieben Weide durchführen? Da haben wir mit praktischen Betrieben zusammengearbeitet und auf diesen Betrieben dann Versuche gemacht, beziehungsweise Mischungen ausprobiert, geschaut, wie kann man das beweiden. Also da haben wir voneinander gelernt und daraus sind dann auch Beratungsbroschüren entstanden. Kollegen haben dann mit anderen Themenfeldern auch gearbeitet, also zum Beispiel Parasiten bei Kleinwiederkäuern, wie kann man da die Weide optimieren und so weiter. Also da haben wir auch, da gibt es aber auch jetzt national sehr interessante Projektschienen, wo wir hier sehr intensiv mit der Praxis zusammenarbeiten auch können, also wo das auch teilweise sogar gewünscht ist.
Ja, Sie haben viel zu tun.
Und das ist auch eine schöne Arbeit.
Ja, man hört die Leidenschaft. Wir sind schon bei unserer Abschlussfrage, Herr Staats, und da stelle ich jedem meiner Gäste die gleiche. Warum ist Bio für Sie persönlich mehr als nur ein Label? Und was wünschen Sie sich für die Zukunft der biologischen Landwirtschaft in Österreich?
Bio war für mich immer mehr als ein Label, weil ich bin seit meiner Jugendzeit weil ich ja nicht selbst von einem landwirtschaftlichen Betrieb stamme. Ich habe immer Praxis gemacht auf landwirtschaftlichen Betrieben und das waren halt zufälligerweise Biobetriebe. Mhm. Und für mich ist diese Leidenschaft eigentlich dann auch für die Landwirtschaft entstanden, weil ich gesehen habe, wie enthusiastisch diese Bäuerinnen und Bauern ihre Betriebe bewirtschaftet haben. Und für mich war dann eigentlich von Anfang an immer klar, ja, Landwirtschaft ist für mich biologische Landwirtschaft. Mhm. Und für mich ist biologische Landwirtschaft und jetzt ein ganz starker mit meinem Forschungshintergrund und das ist etwas, wo wir sicher auch noch Verbesserungs- und Optimierungspotenzial haben, gerade im Grünland, ist, dass biologische Landwirtschaft versucht, Naturprozesse zu verstehen, versucht, hinter die Kulissen zu blicken und versucht aber diese Prozesse für die Produktion zu nutzen. Und ein wichtiges Argument oder ein wichtiger Prozess ist für mich, dass biologische Landwirtschaft und Förderung der Artenvielfalt, also der Biodiversität, für mich immer Hand in Hand gingen. Also auch der Natur ihren Raum zu lassen, weil ich nicht gegen sie arbeiten kann, sondern ich muss mit ihr arbeiten. Also das ist etwas, was ich eigentlich schon vor meinem landwirtschaftlichen Studium von den Biobetrieben so mitbekommen habe. Dass Bio nicht nur am eigenen Betrieb aufhört. Also ich habe die biologische Landwirtschaft oder Akteure, die hier schon jahrzehntelang arbeiten, auch immer als Menschen gesehen, die auch in der Gesellschaft auch klar Position bezogen haben. Also die die auch sich getraut haben, vielleicht einmal eine andere Meinung, tolerant waren. Und da geht für mich, also Bio ist ein Teil einer toleranten, offenen Gesellschaft. Mhm. Und das würde man vielleicht in Zukunft erwünschen, dass man nicht mehr nur Bio nicht nur als Produktion sieht, das ist wichtig und das ist gut, dass Bio so diese klare Produktion hat, weil damit ist es am Markt nicht austauschbar. Es gibt keine andere landwirtschaftliche Produktion auf dieser Welt, die so eine klare, strukturierte und vorgegebene Produktionsrichtlinie wie die biologische Landwirtschaft hat. Also das ist eine Riesenstärke. Mhm. Wir haben schon viele Krisen hinter uns und sind eigentlich immer gut aus diesen hervorgegangen. Aber ich würde mir auch in Zukunft oder wünschen, dass wir auch nicht mehr nur in der Landwirtschaft, sondern auch wieder in diesen gesellschaftlichen Diskurs kommen. Und vor allem, ich glaube, gerade für die Biolandwirtschaft wäre es wichtig, dass wir mit unserem Gegenüber und das sind die Konsumentinnen und Konsumenten, dass wir hier wieder stärker in Kontakt kommen, dass wir hier Verständnis, gegenseitiges Verständnis wieder aufbauen können, damit die eine Seite versteht, was sie kaufen möchte und die andere Seite versteht, wie es produziert werden kann. Und ich glaube, es kann nicht gegeneinander gehen, sondern gewinnen können nur zwei, wenn sie zusammenarbeiten.
Und wenn schon das gegenseitige Verständnis da ist, dann kann das funktionieren. Vielen Dank, Walter Staats, für dieses sehr, sehr spannende Gespräch.
Sehr gerne.
Und Ihnen vielen Dank fürs Einschalten. Die nächste Folge von unserem Podcast der Plattform biofleischinfo.at gibt es dann in einem Monat. Alle Infos und Links zu unseren Gästen finden Sie in den Shownotes. Und weitere spannende Infos gibt es jederzeit auf unserer Website biofleischinfo.at. Wir freuen uns über Kommentare und Ihr Abo.
Dieser Podcast wird erstellt mit Unterstützung von Bund, Ländern und der Europäischen Union.